weil mir für diesen ersten Abend etwas ganz Besonderes auf dem Herzen liegt, möchte ich eine kleine Begebenheit vorausschicken. Mehrere Male hatte ich früher in Niedersachsen Dienste, Verkündigungsdienste, war von verschiedenen Gemeinden eingeladen worden und ich habe damals schon festgestellt, dass diese Sachsen keine Schwaben und keine Bayern sind. Die haben eine ganz andere Mentalität. Aber der Herr hat ja gesagt, geht hin zu allen Völkern und dann war ich gerne auch da. Nur hatten die einen kleinen Verdacht gegen uns Schwaben. Stimmt das, Bruder Wegner, dass es bei euch alle Tage Spätzle gibt? Ha, nicht nur Spätzle, es gibt auch Kartoffelsalat dazu, habe ich gesagt. Und grünen Salat. Und wirklich nicht jeden Tag Spätzle. Es gibt auch mal Kartoffeln und ab und zu gibt es auch mal Reis. Aber es wird öfter werden da Spätzle gegessen, habe ich meine Geschwister in Niedersachsen aufklären dürfen. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich 7-mal in der Woche Rotkohl bekommen habe. Ich war jeden Mittag eingeladen, woanders eingeladen. Und als ich dann wieder zu den Schwaben kam, da konnte ich oder wollte ich eine Zeit lang keinen Rotkohl mehr essen. Wir Schwaben sagen übrigens Blaukraut zu der Sache. Noch schlimmer hatte ich es einmal in Baden erlebt, in Mülheim, südlich von Freiburg. Da war ich eingeladen bei einem Bruder, dem seine Frau war noch in Russland. Er war Gemeindeleiter da und er hat mich 14 Tage verköstigt und da gab es 14 Tage lang Sauerkraut. Aber Sauerkraut kann man öfter aufwärmen. Aber dann habe ich ja zeitlang kein Sauerkraut mehr essen wollen. Heute Abend habe ich etwas, das ist auch nicht ganz neu, vielleicht ein bisschen aufgewärmt, aber ich habe die Freiheit, wieder einmal über einen Text zu sprechen, über den ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Aber er stand mir so deutlich vorhin vor Augen, dass ich Freude habe darüber. In den letzten Wochen und Monaten habe ich öfter über den Propheten Hesekiel gesprochen. Niemand hat's mehr wehgetan als Gott selber, also die Nachkommen Abrahams, denen er doch den Urvätern versprochen hatte, sie zu segnen, bei ihnen zu sein. Das muss ihm schrecklich leid getan haben. Und unter solchen entwurzelten, entrechteten Menschen, unterdrückten, ausgebeuteten Menschen, sollte er Prophetendienst tun. Und dann wurde auch noch der Tempel zerstört. Die letzte Hoffnung wurde noch geraubt. Ich sprach viel über den Propheten Hesekiel in der letzten Zeit, heute Abend aber über einen Text, über den ich schon öfter gesprochen habe. Da ist auch eine CD im Umlauf, die empfehle ich sehr, auch wenn ich heute Abend wieder darüber spreche, weil die deutlich machen möchte, auf welche Art und Weise Gott an einem Volk arbeitet und wir in deinem Leben arbeiten möchte. Wir sind so vielen Einflüssen ausgesetzt. Dabei haben wir auch noch jede Menge eigene Interessen und Wünsche. Aber meine Aufgabe ist es, heute Abend klar zu machen, wie Gott an uns arbeitet, seine Arbeitsmethode. Ich könnte sagen, seine Psychotherapie, Gottes Pädagogik und Erziehungsweise für ein ganz bestimmtes Ziel, Ewigkeitsziel. Denn hier haben wir keine bleibende Stätte. Aber wohl dem, der sagen kann, ich suche die zukünftige. So ganz zufrieden bin ich hier nicht. Ich bin glücklich, weil ich Jesus habe. Aber den Himmel habe ich hier noch nicht. Ich möchte dahin, an den Ort, den du, o Gott, für mich erdacht hast, von Ewigkeit her. Da möchte ich hin. Jetzt lese ich das Wort. Das steht in Jeremia 18, Vers 1 bis 10. Jeremia 18, Vers 1 bis 10. Das Wort, das Gott dem Propheten gab, für die damaligen unterdrückten Kinder Gottes, gilt heute Abend für dich und mich ganz genauso. Hier lese ich und ich bin immer wieder bewegt. Und wenn ich das lese, verzeiht mir, kann ich euch auch zurückstellen und kann so tun, wie wenn ihr gar nicht da wärt. Und kann das Wort so für mich lesen, wie wenn es Jesus jetzt direkt oder Gott direkt zu mir sagen würde. Das kann ich, weil ich Übung habe da drin. Früher wurde ich zu sehr abgelenkt von meinen eigenen Wehwehchen, von Verdächtigungen, von Leid, von Enttäuschungen. Der verletzte Stolz hat eine Rolle gespielt. Wenn ich unrecht behandelt wurde, konnte ich das nicht weglegen. Da war immer, ja, warum hast du das zugelassen, lieber Gott? Jetzt kann ich alles das, was von der Sichtbarkeit herkommt und das Wort abschwächen möchte, auf die Seite legen. Und ich kann so tun, Lob und Dank, wie wenn Gott das jetzt direkt mir sagen würde. Da heißt es, dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mach dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich das Übel, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte. Ich will nicht versäumen, diese zwei von Gott dargestellten Variationen noch einmal in den Raum zu stellen. Gott erklärt so schön und sagt und erklärt, ich rede zu einem Volk und Königreich, das ich ausreißen möchte. Ich rede zu einem Menschen, dass ich nimmer länger zuschauen kann, was er redet, treibt und tut. Ich will ein Ende setzen für sein Leben. Ich möchte den Segen von seinem Leben wegnehmen. Aber wenn er sich bekehrt, zu Gott hinwendet und sagt, es tut mir leid, ich habe so viel verantwortungslose Entscheidungen getroffen. Ich habe deine Ehre, o Gott, mit Füßen getreten. Ich habe anderen Menschen wehgetan. Ich habe meine Vorteile gesucht. zum Schaden der anderen. Ich habe so viel Leid und Enttäuschung verursacht. Es tut mir leid, das war nicht richtig. Wie schön, dass sich Gott da umstimmen lässt. Ich könnte jetzt abgleiten und nach Ninive gehen. Eine schlimme Stadt, die die Gebote Gottes mit Füßen getreten hat, Gottes Wort missachtet hat. Und dann kommt der Prophet, kommt dahin und sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt zieht Gott nicht mehr zu. In 14 Tagen wird die ganze Stadt vernichtet. Und das ging ihnen zu Herzen. Vor allem ein verantwortlicher Mann, der König selber. Der hat eingesehen, wie wir leben, was wir treiben, wie wir mit den Werten dieser Erde, mit den Ressourcen umgehen, wie wir untereinander umgehen miteinander. Das ist wirklich schrecklich. Und wenn es einen Gott gibt, dann kann er nicht mehr mit zuschauen. Und dann hat er Befehl rausgegeben, dass er jeder Buße tun muss. Umkehren muss, sofort sich ändern muss. Ist jemand hier heute Abend, der sich heute Abend bekehren müsste, verändern müsste? Ich sage nur, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, dann verstocket eure Herzen nicht. Gott ist ernst zu nehmen. Die Menschheit eilt Armageddon zu. Der europäische Rettungsschirm wird nicht das bringen. Der bringt das Tierreich am Ende heraus. Und die Gerichte kommen, aber Jesus kommt auch wieder. Wenn jemand da ist heute Abend und du merkst, hier geht es nicht um Religion, hier geht es nicht um einen religiösen Vortrag, hier geht es ums Wort Gottes und ich bin persönlich gemeint, dann kehr um, dann ist heute Abend jetzt der richtige Moment da. Und das tat der König. Ein königlicher Befehl. Und alle mussten sich zu Gott hinwenden. Und Gott hat genau, was ich hier gelesen habe, wenn es sich aber bekehrt vor seiner Bosheit, dann soll's mich gereuen, das, was ich vorhatte. Ich will die Strafe nicht kommen lassen. So verkündigt die Bibel Gott. Und so ist er. Wenn ein Mensch umkehrt und Buße tut, ist so schön. Ich will der Sünde nimmermehr gedenken. Und wenn die Sünde gleich blutrot wäre, soll sie so weiß werden wie der Schnee. Ich weiß das. Ich habe viele Jahrzehnte Erfahrungen. Habe viel Gottes Wirken und Reden gehört in Versammlungen, in meinem persönlichen Leben. Ich weiß, dass er heute Abend seinem Wort durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes Eindruck gibt. Da sie das hörten, ging's nicht in den Bereich des Intellekts, sondern ins Herz hinein. Das kann ich nicht machen. Können wir nicht machen, aber Gott kann das tun. Jetzt die umgekehrte Reihenfolge, die habe ich nicht genug beachtet, liebe Geschwister. Wenn ich zu einem Volk rede, es bauen und pflanzen will, ich gebe ihm Verheißungen. Ich gebe ihm göttliche Initiativen. Ich gebe einem Volk oder einer Gemeinde solche Menschen, die in meinem Auftrage reden. Und ich rede auf diese Weise und sag, was ich vorhabe, dass ich sie bauen, aufbauen möchte, pflanzen möchte, Glauben und Vertrauen zu Gott wieder wecken möchte. Und die treten meine Gebote mit Füßen. Dann gereut mich auch das Gute, das ich gedachte zu tun. Was lernen wir daraus? Gott ist sehr ernst zu nehmen. Er vergibt sehr, sehr gerne. Aber einen Kuhhandel kann man mit Gott nicht betreiben. Spielen mit Gott, das geht nicht. Das nimmt ein ganz, ganz schlechtes Ende. Auch dafür gibt's Bibelstellen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Es ist meine Aufgabe, alt genug bin ich dazu, Erfahrungen habe ich auch, dass wenn ich einen Dienst habe, ich deutlich darauf hinweisen kann. Jetzt habe ich aber gesagt, wie Gott arbeitet, wie er uns von der Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit, wie er uns aus dem Weltlauf herausholen kann, aus dem Lauf der Menschheit, die ins Verderben hineineilt, wie er uns da herausretten kann. Und das war bei den Zeitgenossen eines Jeremia so. Die waren schon in der Katastrophe, weil sie Gott nicht ernst genommen hatten. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, ich will sie doch wieder in ihr Land bringen. Ich habe es ihren Urvätern doch versprochen, dass ich Acht habe auf sie. Ich will sie doch wieder segnen. Sie sollen doch wieder mein Volk, mein Eigentum sein. Sie sollen ein Priestervolk sein. Ich will sie so segnen, dass alle Völker in der Welt sehen können, wie es ist, wenn man einen Gott hat. Kann deine Umgebung bei dir sehen, dass du Jesus Christus gehörst? Ist seine Liebe in dir? Oder hast du ein oberflächliches, ausschweifendes Leben? Immer wenn ich diese Stelle lese, bin ich tief bewegt darüber. Jetzt möchte Gott gründlich arbeiten. Gott ist kein Kurpfuscher, ihr Lieben. Und wenn man in die Therapie, in die Behandlung Gottes geht, dann will er saubere, gründliche Arbeit will er dann machen. Und deshalb nimmt er seine Boten zuerst einmal vor, die er benutzt, zu den anderen zu reden. Deutlich gesagt. Wenn ich die Aufgabe habe, zu euch zu reden, liebe Zuhörer, dann muss Gott zuerst einmal zu mir reden können. Und dann muss ich bereit sein, auf das einzugehen, was Gott von mir verlangt. Und wenn ich dazu bereit bin, dann kann ich das so weitergeben. Dann kann Gott auch das, was ich sage, benutzen. Dann bin ich kein verstopfter Kanal. Also ihr seht, es geht sogar hauptsächlich um mich, dass ich kein verstopfter Kanal sei, dass Gottes Gegenwart und Gottes Geist durch das, was ich hier zu sagen habe, wirken kann. So wie der Jeremia, so deutlich und klar kann ich es nicht, aber ich will mich gerne hergeben. Ich möchte, dass der Segen fließt. Jetzt sagt er zu dem Propheten, hör einmal, das, was du meinem Volk in seiner schwierigen, ganz schwierigen Lage, in einer Gerichtssituation zu sagen hast, das kannst du jetzt nicht nur tun, wenn ich es dir sage und du sagst dann das weiter. Du brauchst einen Sonderunterricht für deine prophetische Aufgabe. Wir Verkündiger des Evangeliums, wenn wir das richtig machen wollen, brauchen eine Sonderunterweisung für die Aufgaben, die man heute hat. Denn der globalisierte Mensch ist kein einfaches Wesen. Ganz kompliziert und wird immer schwieriger und komplizierter. Und das einfache Evangelium, liebe Geschwister, will man gar nimmer so. Man möchte ein bisschen getröstet werden, man möchte sich ein bisschen einbringen können, man möchte ein bisschen mitmachen können, man möchte akzeptiert werden. Aber auf das eingehen, was Gott will, das geschieht nur, wenn der Verkündigung selber vor Gott in Ordnung ist, nicht fehlerlos. Einen fehlerlosen Menschen habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also ich bin ganz gewiss keiner, das weiß ich sicher. Jetzt pass auf, Jeremia, damit du das richtig tun kannst, was ich dich beauftrage, musst du hinuntergehen, nicht hinaufsteigen, nicht aufs hohe Ross. Ich werde dich nicht über die all anderen stellen. Du gehst hinab, nunter, und zwar darunter, da an den Fluss, wo des Töpfers Werkstatt ist. Und dort beim Zuschauen will ich dir erklären, was du zu tun hast. Die Lektion eines von Gott gesandten Menschen. Jetzt bin ich so dankbar, ich flechte da immer einen Erlebnisbericht ein. Ich war so mit meinen eigenen Studienreisen bis an den Berg Ararat gekommen. Mein ältester Sohn war mit dabei. Als wir da unten waren und die Nomaden da noch gesehen haben, die leben wie vor tausenden Jahren noch, in riesigen, großen Zelten von Tierfellen angeordnet. Ich habe mit den Leuten gesprochen, mir ging's ja nicht, dass ich eine Urlaubsreise mache, sondern ich wollte etwas lernen. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Zunächst habe ich die wegen ihrem Aussehen, wegen ihrem Benehmen für rückständig und dumm gehalten. Ich bin aber eines Besseren belehrt worden. Als ich mit diesen mehr mit der Natur bezogenen Menschen gesprochen habe, da habe ich gestaunt, welch eine Beziehung, verantwortungsvolle Beziehung sie zu den Pflanzen haben, gab's wenige, zu den Tieren haben, zum ganzen Gebiet haben und welch ein Einfühlungsvermögen, naturbezogenes Vermögen die noch hatten, über Gewitter, über Zeitabläufe, Frühling, Sommer, deshalb auch Nomaden, die konnten, die wussten, wie sie weiden und ziehen mussten. Wir sind technisch, verzeiht mir, schwer belastet. Versteht's bitte nicht falsch, ich freue mich auch, wenn ich mich am Computer ein bisschen auskenne. Und wenn ich meine Aufgabe machen kann, ihn auseinandernehmen kann, zusammenstellen kann und konfigurieren kann und weiß, wie das Ganze läuft, mit 0 und 1 im Wechsel, schnellen Wechsel, kann ich alles begreifen und verstehen. Aber ich habe gestaunt, dass diese Leute ihr Wissen naturbezogener ist. Mein Sohn hat gesagt, Papa, wie viele Stunden gibst du mir? Ich will da hoch, ich will gucken, ob ich die Arche Ararat finde. Die soll ja da gelandet sein, übrigens auch entdeckt worden schon. Da sage ich, naja, wie viel willst du? 4 Stunden. Nach 4,5 Stunden kam er zurück. Unmöglich. Das sind Täler, die abwärts gleiten von der 5100 Meter Höhe. Die haben Tiefen wie der Grand Canyon. Das sind Dimensionen. Hätte ich nie gedacht, habe ich mir nicht so vorgestellt. Aber auf dem Weg zurück, da sind wir dann, haben wir den oberen Euphrat überquert und das hat mich sehr bewegt, da wo das Paradies gewesen sein soll. Ein Strom in 4 geteilt, ab und zu spreche ich einmal über das alte Paradies, das Zwischenparadies und das kommende Paradies. Paradies singen wir, Paradies, wie ist deine Frucht so süß, unter deinen Lebensbäumen wird's uns sein, als ob wir träumen. Bring uns doch, Herr, wieder ins Paradies. Da ist doch ein Verlangen, ein Sehnen in uns drin nach Liebe, nach Harmonie, nach Ruhe. Das wollen wir doch, wir sind doch so geschaffen. Und dann auf dem Rückweg, auch den Tigris haben wir überquert. Und dann hatten wir einen Fluss. Und da sagt mein Sohn, Papa, jetzt sind wir so lange gefahren, können wir da mal Halt machen, an den Fluss darunter gehen? Ja, das machen wir, da gehen wir darunter. Na, gucken wir die Brühe da an. Da muss es oberhalb geregnet haben. Das ist ja eine kolossale Erosion da oben, wenn es da regnet. Mann, war das eine dreckige Brühe. Und ich weiß noch, was ich damals gesagt habe. Mensch, ist das Wasser dreckig, da will ich ja nicht einmal den kleinen Finger da reinstecken. Kurze Zeit später, vielleicht so 500 Meter, ein Kilometer, da wollen wir Brot holen, weil das Brot ausgegangen war. Da kommen wir in so ein kleines Städtchen da rein. Jetzt spricht mich jemand Deutsch an. Dazwischen Ararat und dem Euphrat, stellt euch das einmal vor. Ha, jetzt habe ich doch ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Sag ich, Sie sprechen mich Deutsch an? Ja, ist ein deutscher Wagen, sehe ich doch. Ja, Sie sprechen Deutsch? Ja, ich habe in Freiburg studiert. Und jetzt bin ich wieder hier. Sagt er, ich lade Sie herzlich ein. Kommen Sie zu meinem Meister. Ja, was ist denn das für ein Meister? Das ist eine Töpferei. Nein, ich will nichts kaufen. Nein, wir sind so gastfreundlich. Sie brauchen gar nichts kaufen. Sie machen meinem Meister Freude, wenn ich dem sage, ich habe Deutsche gefunden und ich war in Deutschland, das weiß er. Kommen Sie doch rein auf eine Tasse Tee und dann plaudern wir. Da hat ein Chef noch viel Zeit gehabt. Such das einmal heute da noch. Der hat viel Zeit gehabt und der war freundlich. Ich habe ihm gleich gesagt, will nichts kaufen. Nein, hat er durch den Übersetzer gesagt, nein, Sie sollen nichts kaufen. Bleiben Sie doch hier einen halben Tag oder zwei, drei Tage. Das habe ich hier noch nicht so erlebt, außer wenn ich Dienste hatte für den Herrn Jesus. Und dann habe ich mich so ein bisschen rumgeschaut. Die Freundlichkeit, die Unkompliziertheit, das menschlich-natürliche hat mich so angesprochen. Ich von Hektik und Stress gejagter, armer Mensch. Was wird von einem alles verlangt und gefordert? Man ist ja überfordert, das macht ja krank. Manche merken es noch gar nicht, warum sie krank sind. Und welche Krankheitsbilder da auftreten. Ich habe mich so wohl gefühlt wie in Afrika, da ging mir es ähnlich, da bei den einfachen Leuten. Ja, und da fiel mir der Jeremia ein. Der Töpfer des Jeremia. Na, kam mir der Gedanke, ha, jetzt bist du doch da bei einem Töpfer. Jetzt kannst du dich fachlich, nicht modern fachlich, naturfachlich kannst du dich jetzt da aufklären lassen. Und da sage ich, ja, hören Sie mal, reden wir über Ihren Beruf sehr gerne. Ich kann Ihnen gerne etwas vorführen, dass ich so gefreut, dass ich natürliches Interesse habe. Sage ich, Moment mal, wenn wir schon dabei sind, von wo holen Sie den Ton? Das ist Nummer eins, was ich an den Mann zu bringen habe, jetzt heute Abend. Ich habe gestaunt, von dem Fluss da unten, von dem ich gesagt hatte, der ist ja so dreckig, da will ich nicht einmal meinen kleinen Finger will ich da hineinstecken. Und dann sagt er, dieser Ton hat eine Eigenart, den findet man auf der ganzen Welt nicht wieder. Die Produkte dieses Hauses gehen in alle Weltteile, werden Sie kaum glauben können. Diese Art von Ton gibt's nur hier. Dich soll's auch nur einmal geben. Keine Kopie von dir. Keine zweite Kopie von dir. Jeder Mensch ist so geschaffen von Gott, dass er ein Original sein kann. Und mit jedem Menschen hat Gott etwas vor, Großes vor für die Ewigkeit. Schade für jeden Menschen, der für die Ewigkeit verloren geht. Und durch das Kreuz von Golgatha, durch die Liebe Jesu Christi, nicht seiner ewigen Bestimmung zuführen kann. Ja, habe ich gesagt, es stand der Jeremia vor Augen. Ich war in einer Töpferwerkstatt. ganz natürliche Typ für Werkstatt. Es gibt heute chemische Einwirkungen. Ich weiß, was es da so an nicht mehr ganz natürlichen Produkten gibt. Manche sind dann zum Teil auch verseucht. Da muss man aufpassen, dass die Kinder nicht drankommen. Die können noch Schaden daran leiden. Aber das war hier nicht so. Ja, sage ja, wie geht's weiter? Ich führe Ihnen gern etwas vor. Sie sollen zuschauen, wenn Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache das gerne. Na, sage ich, gut. Also der Ton kommt da von unten. Wie habe ich gelesen? Kann ich nicht auch so tun wie diese Töpfer, Jeremia? Seid ihr nicht Ton in meinen Händen, in den Händen des großen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat? Ich will aus deinem Leben etwas formen, etwas tun und machen. Zu meiner Ehre, zur Anbetung in der ewigen Himmelswelt. Ein Gefäß zur Ehre des lebendigen Gottes. Wie lieb hat dich Gott. Na, sage ich, ja, nehmen Sie denn gleich da vom Fluss da? Nein, hat er gesagt, schauen Sie mal, da sind solche Fässer. Kommen Sie mal mit hin. Na, geht er da hin. Hier wird der Ton gelagert, wird er. Und der kann nicht so verwendet werden, wie wir ihn aus dem Fluss holen, aus dem dreckigen Fluss herausholen. Der muss durch Feingefühl, muss der bearbeitet werden. Da sind Steine drin, Felssplitter, Holzsplitter sind da drin. Wenn der Ton gebrannt wird und da sind Holzsplitter drin, dann gibt's Hohlräume, Schwachstellen. Der muss mit Feingefühl durcharbeitet werden, alle Fremdstoffe müssen heraus. Wenn Gott dich aus der Welt herausgerufen hat und du gerettet bist durch Jesus Christus, dann wird die Liebeshand Jesu, die für dich durchbohrt wurde am Kreuz, dein Leben abtasten und abfühlen und herausnehmen, was da nicht hineingehört. Na, hat er mir zur Stelle gezeigt, Häuflein, schauen Sie, das kann so nicht bearbeitet werden, wie Erdboden auch urbar gemacht werden muss, bevor er Frucht bringen kann. Ja, und dann, ich zeig's Ihnen, dann hat er so einen Klumpen genommen, unförmig, da war keine Form, nichts zu sehen. Und da geht er hin, ganz primitiv, nichts maschinell, kein Strom war da. Da war eine große Schwungscheibe da unten und eine kleine Arbeitsscheibe war da oben. Und dann hat er so einen Hartholzspieß gehabt und hat unten die Scheibe angetrieben. Erst anfangs war eine globige Scheibe und dann immer mehr in die Mitte, immer schneller. Dann hat er den Klumpen genommen, den Tonklumpen, und hat ihn auf die Töpferscheibe gedrückt. Bist du aus dem Fluss, aus dem Lauf dieses Lebens, aus dem Sündenleben herausgerissen? Hast du Reinigungsgnade empfangen? Dann kommst du auf die Töpferscheibe und dann hat er kräftig da drauf gedrückt, denn das drehte sich. Jetzt hat er erklärt, wenn der zu flüssig ist, dann spritzt er in der Gegend rum. Wenn er zu hart ist, dann lässt er sich ganz schwer bearbeiten. Also, wie sagt der einmal, ihr Hartherzigen, da muss das Wasser des Lebens muss da rein. Du musst arbeitsfähig gemacht werden, das ist der Heilige Geist. Und dann fängt er an zu formen, da habe ich über die Hände gestaunt. Da hat er das draufgedrückt, das musste mal auf der Töpferscheibe bleiben, bis Gott einen Menschen dahin drücken kann, wo er ihn haben möchte, da hat er schon ganz schön Mühe. Und dann hat er das so hochgezogen, jeder Finger, ich habe genau hingeschaut, denn ich muss ja lernen, ich habe eine Aufgabe in dem Volk Gottes, und hat eine Vase gebildet. Und dann hat er von oben reingegriffen, hat die inneren Bereiche gebildet. Du hast biologische äußere Bedürfnisse, berechtigte Bedürfnisse. Und du hast auch ein Innenleben, eine Gefühlswelt hast du. Und dann hat er da innen den Hohlraum. Da sollte ja mal etwas hineinkommen, etwas Gottgewolltes sollte da hineinkommen. Und dann hat er mit so viel Feingefühl das hochgezogen. Und vor meinen Augen entstand eine ganz elegante, feine Vase. Wenn dieser asiatische Töpfer zu mir gesagt hätte, du Europäer, komm mal daher, du bist doch technisch da uns weit voran und du hast so ein schönes Auto da. Und was hört man da alles von Deutschland? Da hast du mal so einen Klumpen, jetzt mach mal etwas da draus. Das hätte ein erbärmliches Pfuschwerk gegeben. Und wenn Menschen aneinander herumpfuschen, dann kommt nur Pfuschwerk heraus. Aber wenn Gott einen Menschen in seine Hände bekommen kann, dann kommt für die Ewigkeit etwas heraus. Und dann hat er, wo das fertig war, ich war so bewegt über das Feingefühl. Da habe ich mir erlaubt, ja Meister, sagen Sie mal, machen Sie keine Fehler, kommt da nicht einmal etwas vor. Doch, hat er gesagt, aber selten. Wenn ich aufmerksam bin und ich meine Interessen, meine Konzentration ganz auf das, was ich machen möchte, konzentriere, dann kommt selten ein Fehler vor. Und Gott ist jetzt hier heute Abend. Er will dein Leben formen. Formgebung nenne ich das. Auf der Töpferscheibe ist manchmal die Gemeinde. Ich habe den Überschrift ganz tüchtig herumgewirbelt. Manchmal wird ein Gläubiger, wenn Gott etwas tun möchte, ganz schön kunstvoll durcheinander gewirbelt. Formgebung, Profilierung dürfen wir das nennen. Und Gott möchte Persönlichkeiten schaffen, nicht Mitläufer, nicht Kopien. Jedes Gotteskind soll etwas Originelles zur Ehre Gottes werden, das es nur einmal gibt. Sekten zerstören die von Gott gegebenen Persönlichkeiten. Gott nie, Geschwister. Der lässt etwas entfalten, was von ihm kommt. Dann hat er gesagt, kann ich jetzt nicht machen. Was denkt ihr von der Töpferscheibe, wenn die Form gegeben wurde, wo es dann hingeht? In den Hitzeofen, zur Stabilisierung, zur Festigkeit. Seid männlich, auch ihr Frauen. Männlich und seid stark, steht im Glauben, Glaubensstabilisierung. Es gibt Gotteskinder, die wissen nicht, was sie wollen, die wissen nicht, wo sie hingehören, die werden von einem jeden Winter Lehre bewährt. Unmündig, kindisch. Auf dass ihr mündig werdet und euch nicht mehr von jedem Winter Lehre bewegen lässt, euer Leben aus Gottes Hand genommen habt. Jetzt habe ich mich hier auch noch erkundigt, weil das saß bei mir, das vergesse ich nie. Das war 1969 und 70. Eine von Gott geführtes und gegebenes Erlebnis vergisst man nicht. Man kann im Leben tausende Dinge vergessen. Aber wenn Gott etwas tut, das vergisst man nicht. Und dann habe ich mich hier erkundigt. Ja, wie ist denn das? Habe ich einen Töpfer, modernen Töpfer gefragt. Heinrich hat er gesagt. Wir tun das mit 900 Grad, muss das erhitzt werden. damit die Festigkeit, und wenn's wetterfest sein soll, außen steht, dann sind's 1100 Grad Hitze. Wie viel soll heute Abend hier angewendet werden? Genügen 900? Oder möchtest du fest und stabil werden im Glauben in der Nachfolge Jesu? Dann brauchst du tüchtige Hitze. Und dann werden dann noch Formen reingraviert. Das Bild Gottes, die Tugenden Gottes in das vom Himmel her bearbeitete Werkstück. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gütigkeit und Freundlichkeit. Da habe ich mich so gefreut. Und wo er dann fertig war, das hat 2 oder 2,5 Stunden ging das, keine Hektik. Da hat uns noch zum Essen eingeladen, hat er gesagt, Sie haben mir so aufmerksam zugeschaut, das hat mich so gefreut. Den ewigen Töpfer freut es so sehr, wenn du von ganzem Herzen dabei bist, nicht nur ein bisschen fromm machst und spielst. Kommen Sie mal mit, das war mehr so unterirdisch, eine große Höhle, da habe ich Produkte, die sind zum Teil bestellt und manche im Vorrat. Jetzt bitte ich Sie, weil Sie mir so zugehört haben, ich mache Ihnen ein Geschenk. Sie dürfen sich das beste Stück, was Sie wollen, dürfen Sie wählen. Ha, ich habe mich aber bevorzugt gefühlt. Der dreckige Fluss, von wo ich herkam, das alte Sündenleben, das lag hinter mir. Und Gott hat an mir gearbeitet. Ich bin derselben in guter Zuversicht, da das Werk angefangen hat, der wird's vollenden. Und dann habe ich da geschaut. Und da stand ein Regal extra. Und dann gehe ich dahin. Da sah ich ganz schöne, also wunderbare, elegante Form von einer Vase. Ich habe sie noch angeschaut. Ach, die wird mir gefallen. Schüttelte der Kopf. Sie haben doch gesagt, ich kann raussuchen, was ich will. Sie können sie ja mitnehmen, aber das ist zweite Wahl. Sag ich, wieso zweite Wahl? Pass auf, es gibt auch eine erste Auferstehung und eine zweite Auferstehung. Und bei dieser zweiten Wahl, da war der Reinigungsprozess nicht sauber. Da war etwas, ein Holzsplitterchen drin. Und bei der großen Hitze hat es einen Hohlraum gegeben. Und dann ist geplatzt, dann gab es ein Loch. Und dann wurde das nachträglich geflickt. Ich hab's kaum gesehen. Ich zeig's Ihnen. Schauen Sie die Tönung hier, den Unterschied hier. Das ist eine reparierte Vase. Das ist nicht ein neuer Reifen, das ist ein runder neuer der Reifen. Ich sage das in unserer Sprache, damit wir das besser verstehen, damit wir göttliche Qualität, göttliche Absichten und seine Arbeitsweise in uns begreifen und verstehen. Hat dich Gott aus dem Lauf der Welt herausgeholt? Hast du Vergebung deiner Sünde? Hast du Gnade, Reinigung durch Gnade bekommen? Bist du bereit, Ja zu sagen zu Gottes Wege, dich auf die Scheibe drücken lassen? Bist du bereit, dir Formgebung zu machen? Da wird Druck ausgeübt. Bist du bereit? Lasse die Hitze so euch begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Gott ist an der Arbeit und ich will weiter beten, dass jeder heute Abend die Arbeitsweise, die guten Absichten Gottes in seinem Leben versteht und Ja sagt. Gott helfe uns, liebe Geschwister. Ich habe mir dann eine Vase rausgesucht. Und habe sie dann mitgenommen. Nicht so als Souvenir, sondern so als ein Erinnerungsstück, dass Gott zu mir geredet hat. Amen. Können wir aufstehen? Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, wir sind vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Aber du zeigst uns auch, wer du bist. Du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre, zu dir hinwende, in deine Hände kommt und dich im Leben arbeiten lässt. Herr Jesus, ich habe jetzt das getan, so gut ich's konnte. Aber wenn dein Geist nicht wirkt, dann ist eine schöne Rede umsonst. Die war gar nicht so schön. Aber du hast geredet. Segne jeden. Und wenn jetzt die Druckstellen kommen im Alltagsleben und du Druck ausüben musst, weil du uns formen willst, gib, wenn es im Moment weh tut, dass wir uns zu einem Ja durchringen. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Amen. Amen.
Yeah.